Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Herzlich willkommen bei unseren Hörgesprächen. Sinnvolles aus dem Leben. Es geht wieder ums Hören, ums Hinhören und auch ums Zuhören. Unsere Gäste sind aus den verschiedensten Bereichen und haben wie immer sehr, sehr viel zu erzählen. Deshalb bitte nehmen Sie sich kurz Zeit und hören Sie zu. Heute ist Journalistin, Buchautorin und auch Expertin für Verschwörungstheorien bei uns zu Gast Ingrid Brodnik. Freue mich sehr. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Bei uns geht es ums Hören, habe ich schon gesagt. Das ist eine Podcast-Reihe. Was bedeutet Hören für dich?
Naja, es ist ja so, dass man manchmal gewisse Dinge für ganz gegeben annimmt. Und wenn man merkt, das ist nicht in jedem Fall so, dann wird man mehr aufmerksam. Also zum Beispiel, ich habe im Studium einen Kollegen gehabt, der hat selbst irgendwann als Kind ein Cochlea-Implantat bekommen. Der hat dann mit uns studiert. Also der hat ganz normal, war einfach einer der Studierenden bei uns. Und natürlich, dass der einfach an allem so teilgenommen hat, das ist mit dem Implantat leicht möglich geworden. Also geht natürlich auch anders, aber so war halt einer im Studium. Und da merkt man halt, aha, da denkt man vielleicht nicht drüber nach. Und das Zweite ist, ich finde ja auch interessant, ich habe zum Beispiel, ich halte ja viele Vorträge.
Ja, vor vielen Menschen auch. Das genau. Ist wieder ein anderes Sprechen, als wenn wir zwei uns jetzt da unterhalten.
Genau, und im Rahmen auch meiner Vortragstätigkeit oder ich habe auch zum Beispiel Radiokolumnen schon eingesprochen. In diesem Rahmen habe ich dann zum Beispiel auch Sprechtraining gemacht. Und das fand ich sehr interessant, weil jeder von uns glaubt ja, man kann reden und jeder kann auch reden. Aber man lernt dann auch auf die eigenen so Schlampigkeiten, die hat ja jeder beim Sprechen zu achten. Also dass man gewisse Endungen, ich zum Beispiel verschlucke die gerne. Und das ist interessant, dass man auch hören lernen kann. Nämlich so Unschärfen in der Aussprache oder Spezialitäten, die manche haben und andere nicht. Und das finde ich so interessant, dass wir oft so viel für gegeben annehmen, aber dass eigentlich mehr dahinter steckt. Und das ist sicher auch mit anderen Sinnen so. Ja. Seitdem ich dieses Sprechtraining gemacht habe, versuche ich auch genauer zuzuhören und auch ehrlich gesagt an meiner eigenen Sprache immer wieder zu feilen. Gelingt mir auch nicht immer. Ich sage nur noch eins. Ich finde das wirklich interessant, dieses Vermögen zu hören und aber auch diese, wie genau man das kann. Manche können es von Natur aus oder sind super talentiert, ich nicht. Und ich habe auch so Feinheiten wie, ich sage manchmal, dann sind die Leute gekommen. Also ich sage es ein bisschen bundesdeutsch, spreche ich es aus. Und dann kriege ich sehr oft, wenn ich zum Beispiel auch irgendwo im Fernsehen ein Interview gebe, kriege ich wütende Leserbriefe wegen meiner Aussprache. Also das finde ich sehr interessant. Also selbst in einem wenn man eigentlich ganz normal redet, ist Hören und Sprechen etwas, dem man sehr viel Aufmerksamkeit schenken kann. Und eigentlich, ich finde es sehr interessant.
Aber nicht nur auf sich selbst, sondern auch dem anderen, dem Gegenüber.
Genau. Das ist, also erstens, zum Beispiel, seitdem ich auch solche Sprechtrainings gemacht habe, fällt mir auch viel mehr bei der Aussprache generell von anderen ein. Also dann, man wird so ein bisschen hellhörig. Und das andere ist, in meiner Arbeit geht es ja sehr stark um Diskutieren. Also es geht darum, wie kann ich miteinander sachlich, respektvoll, aber auch faktenbasiert sprechen. Und da ist interessant, da geht es zwar ums Diskutieren, aber ein Teil des Diskutierens ist schon das Zuhören. Ja. Nämlich, ich gebe ein Beispiel. Wenn man Leute argumentativ erreichen möchte, dann ist es oft sinnvoll, nicht nur dagegen zu halten, zu sagen, du, das stimmt nicht oder hier findest du die richtige Information, sondern das prallt ja oft ab. Man diskutiert und die andere Person hat eine andere Meinung und man ist sich einfach uneins. Aber wenn ich jemanden erreichen will, ist interessanterweise der erste Schritt sogar das Zuhören, weil wenn ich zuhöre, was die Person sagt, kann ich auch heraushören versuchen, wo hat die ihre Information her und dann zum Beispiel Fragen stellen. Du, wo hast denn du das gehört? Warum vertraust du gerade dieser Person? Ist das eine seriöse Quelle? Und das finde ich sehr interessant, dass gerade beim sensiblen Diskutieren es nicht nur darum geht, was ich sage, sondern es geht sehr stark darum, was die andere Person sagt.
Sind wir schlampig beim Zuhören?
Ja.
Muss man das lernen? Muss man es auch unseren Kindern beibringen jetzt wieder?
Ich glaube, dass jeder dass wir in der Regel schlampig sind beim Zuhören. Weil erstens, glaube ich, ist auch eine Zeitfrage. Mhm. Wirklich zuhören und sich auf die andere Person einzulassen, das kostet Zeit und Energie von mir. Und das ist auch nicht immer leicht. Das heißt, zum Beispiel, Leute sagen mir oft, muss ich mit jedem diskutieren, der was Falsches erzählt oder vielleicht auch in der Corona-Debatte mhm. mal Unsinn weitergegeben hat oder Dinge, die wissenschaftlich halt so nicht stimmen. Und dann sage ich, nein, weil niemand hat die Energie, immer alles, was falsch ist, richtig zu stellen. Das wäre zu viel. Weil wirklich zuhören und wirklich diskutieren, das ist unglaublich zeitaufwendig. Aber zur Frage, dieses wieder lernen, das glaube ich schon, weil hören ist leicht, aber zuhören ist schwierig. Weil zuhören bedeutet oft auch so überlegen, zum Beispiel, warum sagt eine Person das? Wenn Leute verunsichert sind oder wenn sich Leute zum Beispiel von Falschmeldungen verunsichern lassen, dann ist die Falschmeldung eigentlich oft nur ein Symptom von anderen Bedürfnissen. Zum Beispiel in der Corona-Debatte, da gibt es die Geschichte, die Corona-Impfung könnte Leute unfruchtbar machen. Das ist eine Falschmeldung, dafür gibt es keinen Beleg. Mhm. Es gibt auch wissenschaftliche Erklärungen, warum das unwahrscheinlich ist.
Aber sehr viele Menschen glauben dran.
Genau, viele Leute haben das auch in ihrem Bekannten- und Freundeskreis eben gehört. Also das ist eine wirklich häufig wiederholte Geschichte. Und das Interessante ist, wenn Leute das sagen, finde ich eines spannend, dann sind das oft zum Beispiel Leute, die so, was weiß ich, Mitte 20, Mitte 30 sind und wo eigentlich das dahinterliegende Bedürfnis ist, dass man vielleicht mal ein Kind haben möchte. Oder es sind auch die Großeltern, die sich denken, ich möchte Enkel bekommen sozusagen. Ja. Und das ist so spannend, Falschmeldungen, die funktionieren, weil sie bestehende Ängste oder Feindbilder, aber bestehende Gefühle ansprechen. Mhm. Weil wenn Menschen im gewissen Alter sind und sie möchten theoretisch mal Kinder bekommen, dann ist das total unbehaglich, wenn etwas das gefährden könnte. Und das finde ich so interessant. Beim Zuhören fällt mir zumindest oft auf, dass viele Falschmeldungen ja super clever sind, weil sie Leute packen mit realen Ängsten, Ängsten, die ohnehin existieren. Und das Zuhören bedeutet auch emotional mitdenken, warum ist das für eine Person so interessant? Und dieses Mitdenken, ich würde so sagen, wenn wir diskutieren meistens, wir sind ja nicht immer voll anwesend. Und dieses ernsthafte Diskutieren, das bedeutet, da muss ich voll anwesend sein. Und wirklich kann nur dieser Konversation meine Aufmerksamkeit schenken.
Oft ist man abgelenkt durch Smartphones, durch, ich weiß nicht, irgendwelche Einflüsse. Aber es ist auch so, nimmt man sich Zeit dem gegenüber, schenkt man dem meine Zeit. Das ist auch wichtig, ob dieser Mensch wichtig genug ist, dass man mit ihm diskutiert und sich das alles anhört.
Genau.
Das, glaube ich, ist wichtig, oder?
Das ist eben... Das ist auch wirklich schwierig, weil ich halte jetzt gerade sehr viele Vorträge und da geht es um die Frage, oder da gibt es oft so Menschen, die haben in ihrer Familie oder im Bekanntenkreis, haben sie Leute, die zum Beispiel auf Verschwörungsmythen eingestiegen sind. Von harmloseren Sachen bis hin zu wirklich wilden Geschichten, also wie die große Weltverschwörung und was weiß ich. Und selbst wenn das wirklich in der Familie ist, gibt es oft Grenzen, wo Leute sagen, ich kann nicht mehr. Mhm. Und in der Familie ist es oft so, dass wirklich viele Menschen es immer und immer wieder probieren. Und das finde ich gut, weil es gibt einzelne Menschen, die sind einem so wichtig. Der Vater, die Mutter, die Geschwister, die beste Freundin, was weiß ich. Die Realität ist aber auch, sehr viele Menschen glauben mal was Falsches oder komplett falsche Sachen. Und die Realität ist, wir werden nicht bei jedem diese Zeit investieren. Ich glaube, es ist eher die Frage, wie wichtig ist meine Person? Und das Zweite ist dann auch noch, wie wichtig ist mein Thema? Weil es kann auch sein, dass mir manche Themen so wichtig sind, dass ich nicht nur meine besten Freunde erreichen möchte, sondern auch sage, ich finde Impfungen so sinnvoll, ich möchte die Sinnhaftigkeit von Impfungen erklären. Oder ich gebe ein anderes Beispiel, Klimakrise.
Ja, da gibt es viele Beispiele.
Genau. Und das ist das Tragische oder Interessante, der Stoff zum Diskutieren, auch wo nicht immer nur Richtigkeiten produziert werden, dieser Stoff geht nicht aus. Auch wenn wir zum Beispiel irgendwann hoffentlich diese Pandemie hinter uns bringen, man braucht nicht zu glauben, dass wir dann diese harten anderen Debatten nicht führen werden.
Mhm. Die Pandemie ist halt auch so ein ganz heikler Bereich, wo viele sich an solche Sachen halt klammern auch. Ne? Wir sind viel einsam gewesen, man konnte nirgends hingehen. Es war wirklich eine schwierige Zeit, ist es immer noch für sehr viele Menschen. Und dann steigert man sich, glaube ich, auch ein bisschen sehr rein in diese Geschichten.
Genau, und das ist interessant.
Fast schon wie eine Sekte oder so.
Ja, tatsächlich erstens, also wenn Leute wirklich, zum Beispiel, wenn sie wirklich verschwörungsgläubig sind, das ist ja schon wirklich die Überstufe, weil es gibt viele Leute, die hören mal was Falsches und lassen sich verunsichern. Mhm. Das ist noch nicht verschwörungsgläubig, das ist...
Wann ist man das? Wann ist man es wirklich?
Wenn man, naja, das sind immer Schattierungen, aber wenn ich glaube, ich habe die große Wahrheit, die alles erklärt und eine böse Elite zum Beispiel steckt dahinter. Mhm. Also es gibt die Frage, was ist eine Verschwörungserzählung? Und man kann sagen, wenn solche Kriterien erfüllt sind wie... Es ist die Annahme, alles hängt mit allem zusammen, nichts ist, wie es scheint. Mhm. Also wenn wenn so wirklich so ein Komplott angenommen wird und es wirklich so in die Idee geht, es gibt keinen Zufall mehr, das sind so Warnsignale. Mhm. Aber ich sag, es gibt dann auch ganz konkret Warnsignale, auf die man achten sollte, nämlich wenn Menschen anfangen, ihr Leben der Verschwörungserzählung unterzuordnen. Damit meine ich, das passiert immer wieder, dass Leute ein bisschen Gespartes haben und anfangen, das Gesparte in Gold umzuwandeln und bei sich zu verstecken, weil sie glauben, der große Finanzkollaps kommt. Aha. Und das ist nicht einmal so selten, das ist ein beliebter Trend, weil dort auch immer Angst geweckt wird vor dem großen Finanzkollaps, also in dieser Szene. Oder wenn Leute anfangen, zum Beispiel Bleich- oder Desinfektionsmittel verdünnt mit Wasser zu trinken.
Ach du meine Güte.
Und das klingt für Außenstehende so seltsam, aber es gibt eben solche Mittel, die heißen zum Beispiel Chlordioxid. Das sollte man unter keinen Umständen trinken. Das wird aber seit Jahren als Wundermittel angepriesen. Und abseits von der Frage, was ist die wissenschaftliche Definition von Verschwörungserzählungen, abseits von solchen Fragen würde ich sehr empfehlen, darauf zu achten, wie sehr ändert jemand seinen Lebensstil. Und oder auch, wenn jemand zum Beispiel alle Leute, die einem widersprechen, mit denen bricht. Ich kann nicht mehr mit dir befreundet sein. Oder es nur noch in Eskalationen. Also jedes Mal, wenn jemand was anderes sagt, es eskaliert. Das sind alles Warnsignale. Und darauf kann man schon auch achten, weil die Gefahr manchmal ist, dass Leute erst sehr spät checken, wie sehr sich jemand in sowas rein bewegt hat. Zum Beispiel, wir haben, als ich mein letztes Buch Einspruch recherchiert habe, fand ich interessant, mir haben öfters Leute Dinge erzählt und sie haben begonnen mit, nach dem ersten Lockdown habe ich gemerkt. Und das finde ich spannend, weil ich stelle mir das so vor, dass diese Zeit der Lockdowns, wo wir eben nicht gesprochen haben, miteinander zugehört haben, gegenseitig, dass diese Zeit, wo viele eher allein zu Hause, vielleicht allein zu zweit, zu dritt, zu viert, aber halt mit weniger Menschen rund um sich, dass das eine Zeit war, wo sich jeder so in seine Gedankenwelt auch sehr tief einleben konnte.
Was wir sonst nicht tun oder weniger.
Was auch nicht unbedingt schlecht sein muss, kann auch gut sein, mal in sich zu gehen. Nur es ist vielleicht dann problematisch, wenn ich einen Hang habe, vielleicht zu sensationellen Geschichten oder mal auf sowas einsteige. Und ich glaube, das Besondere ist, ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Vermutung, ich glaube, dass wir, wenn wir miteinander reden, wir gegenseitig ein Korrektiv sind. Also zum Beispiel, jeder kennt das, man trifft am Abend den Kumpel auf ein Bier. Und der Kumpel ist ein lieber Kerl, aber manchmal tut sich der stundenlang in irgendwas reinlesen und man denkt sich, das ist jetzt, ich verstehe die Faszination jetzt gerade nicht. Und dann sagt er, du, das mit dem 5G, das ist schon irgendwie unbehaglich. Und dann sagt man selbst, aha, du, ich weiß jetzt nicht. Also da geht es dann gar nicht so darum, dass man sagt, dass man da groß so hart diskutiert, sondern man sagt, du, ich weiß nicht, glaubst du wirklich? Oder das schaut ja eher seltsam aus. Und ich glaube, dass diese sanfte Kontrolle, die wir gegenseitig, also wir alle sind gegenseitig voneinander das Korrektiv, dass die weggefallen ist. Also ich persönlich glaube, dass wir viele Menschen treffen und einfach mal so plappern miteinander, das ist ein Sicherheitsmechanismus. Und wenn ich nicht mit Menschen plappere, ist die Gefahr, dass manche von uns oder vielleicht jeder verschoben wird, aber halt in unterschiedliche Richtungen. Okay. Und bei manchen kann es auch sein, dass sie dann sich einlesen und einlesen. Und dass man, Verschwörungserzählungen sind sehr interessant, denn die sind nicht so, dass man steigt nicht mit dem Allerwildesten oft ein. Das Allerwildeste wäre QAnon, oder das ist eine recht wilde Erzählung, die geht davon aus, zum Beispiel, dass eine dunkle Elite weltweit Kinder entführt, sie beispielsweise in Tunneln gefangen hält, ihr Blut absaugt und nutzt, um das eigene Leben zu verlängern. Und da bin ich schon, das ist schon so wirklich die Champions League der Verschwörungsmythen. Mhm. Mhm. Aber häufig ist das Leute nicht mit QAnon einsteigen, sondern mit irgendeinem Zitat von Bill Gates, das komisch klingt. Und dann tut man einen Schritt weiter und einen Schritt weiter. Mhm. Und drum ist wirklich wichtig, immer wieder das Zuhören, dass ich zuhöre und merke, das ist so seltsam und dass man versucht, eher früh gegenzusteuern, zu sagen, du, was ist denn das für eine Quelle?
Also Fragen stellen, hinhören, genau. Zuhören. Ne?
Genau, und auch, was interessant ist in meinen Augen, das hat auch mit dem Zuhören zu tun, wenn Leute auf solche Halbwahrheiten, Falschheiten oder wirklich krasse Verschwörungserzählungen einsteigen, dann kann dahinter auch ein Bedürfnis stecken. Ich gebe ein Beispiel. Mhm. In der Corona-Zeit bis heute gibt es ja diese wilden Vorstellungen über Bill Gates. Mhm. Und da gibt es sicher unterschiedliche Gründe, warum das erfolgreich ist.
Dass er auch verantwortlich ist für dieses Coronavirus.
Genau.
Ne? Also dass er das absichtlich in die Welt gesetzt hat. Zum Beispiel, was ich gehört habe.
Genau, also eben, dass die Pandemie eine Plandemie, eine geplante Pandemie sei und Bill Gates das irgendwie angeschoben hätte, dass er die Bevölkerung reduzieren möchte. Das sind solche wirklich wilden Vorstellungen. Warum funktionieren aber solche Behauptungen über Bill Gates? Mhm. Da gibt es ja Vorstufen, wo nicht die ganz krasse Behauptung kommt, wie Bill Gates wolle alle umbringen, sondern Bill Gates hat und seine Ex-Frau haben eine Stiftung und die finanziert tatsächlich medizinische Programme im globalen Süden, also in Schwellen- und Entwicklungsländern. Und die finanzieren dort wirklich viele Sachen, auch Impfprogramme. Und die sind ImpfgegnerInnen seit Jahren ein Dorn im Auge. Also natürlich mögen die das nicht. Und diese Geschichten über Bill Gates, die sind einerseits mit der Impfskepsis verbunden, aber auch, ich habe mal zum Beispiel in einer Debatte, habe ich gemerkt, wenn ich mit Leuten rede, die dann solche Bill Gates-Geschichten erzählen, nicht die wildesten, sondern die harmloseren, wenn man mit denen redet, dann fällt mir auf, dass eigentlich auch manche Leute skeptisch sind, weil sie sagen, der Bill Gates ist ein Milliardär und der finanziert Forschung und Medizin.
Okay.
Und eigentlich sollte das die öffentliche Hand finanzieren. Also da ist auch so eine Kritik an einem Mäzenentum, wo Superreiche halt Forschung mitbestimmen.
Mhm.
Und ich habe dann zum Beispiel in solchen Debatten, wenn man zuhört, dann kann man vielleicht sagen, okay, da muss ich sagen, den Punkt, dass man da skeptisch auf diesen Aspekt hinschauen kann, was Superreiche finanzieren, was vielleicht nicht finanziert wird, weil es da gerade keinen Superreichen gibt, oder die Frage, ist das nicht eine öffentliche Aufgabe? Da würde ich zustimmen, dass Forschung und Medizin möglichst aus öffentlicher Hand finanziert werden soll, würde ich zustimmen. Aber, und da wird es jetzt spannend, also ich nehme das ernst, aber selbst wenn man das so sieht, muss man fair sein gegenüber Bill Gates und man kann ihm zum Beispiel nur Dinge vorwerfen, die er wirklich gesagt hat. Und wenn sich herausstellt, dieses Zitat ist eine Erfindung, dann kann man es ihm nicht vorwerfen.
Mhm.
So viel Differenzierung, so viel Fairness ist notwendig. Und worauf ich hinaus will ist, das ist auch Zuhören, weil ich versuche, die andere Person für voll zu nehmen und ich schaue, wo haben wir eigentlich einen gemeinsamen Boden und denen einmal zu sagen, das verstehe ich, diese Werte kann ich nachvollziehen, aber in der Sache muss ich widersprechen, weil wenn ich jemanden in der Sache oder wenn ich sehe, da gibt's Werte, an denen kann ich anknüpfen, da zeige ich Wertschätzung, dann ist es auch leichter, dass man der Person zeigt, in der Sache, im Grunde, was die Werte betrifft, das verstehe ich, aber in der konkreten Sache muss ich dir widersprechen. Und es kann leichter sein für die Person, einem zuzuhören. Warum? Weil in Wirklichkeit niemand, auch ich nicht, niemand möchte hören, dass er was falsch verstanden hat oder was geglaubt hat, was nicht stimmt. Das ist unangenehm.
Also man muss sehr überlegen, wie man es dem anderen beibringt.
Genau, man muss sich überlegen, wie man dem anderen das Zuhören einfach macht. Und das ist schwierig, ja, weil viele, gerade bei erhitzten Themen, macht man es umso einfacher, dass keiner dem anderen zuhören möchte. Mhm. Weil das Problem ist vor allem, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen dieses Bild vor Augen, dass Diskussionen Streitgespräche sind und am Ende gewinnt einer. Mhm. Aber wenn ich so anlege, dann wird keiner gewinnen, weil sich niemand geht in eine Diskussion hinein, um nach die Welt anders zu sehen. Und wenn jemand das Gefühl hat, man soll umgepolt werden, ja, dann will niemand nicht mehr zuhören. Und drum hilft es, zuerst zu schauen, welche Werte können wir gemeinsam uns darauf einigen, ja, und dann aber in der Sache differenzieren. Weil dann gibt es schon diejenigen, die sagen, okay, na gut, dem kann ich was abgewinnen. Und dann gibt es auch diejenigen, die sagen, du bist ein verblendetes Schlafschaf und mit dir rede ich nicht mehr. Aber dann weiß ich wenigstens, da wird es schwierig zu diskutieren.
Ja, der blockt dann schon ab.
Ja. Genau.
Es ist auch schwierig, weil die Firma Medell ist eine medizintechnische Firma, die Cochlea-Implantate herstellt. Und um diese Hörsysteme, gibt es auch sehr, sehr viele Mythen, Fake News, mhm, wie man so gerne sagt, liest man immer wieder, nämlich, dass die Implantate tumorfördernd seien. Ja? Mhm. Weiß man, ist es nicht. Völliger Blödsinn. Auch, dass sie Empfänger ins Ohr hinein verpflanzen. Ja? Das gibt es auch, also solche Fake News. Oder dass man ferngesteuert wird und die CIA hört mit und was weiß ich alles. Also es ist sehr schwer, jemandem zu sagen, das sind Fake News. Und das ist schwierig, gegen zu argumentieren. Ja. Die sind dann sehr stur und fest in der Meinung, es ist wirklich schwierig.
Also ich muss sagen, diese Thematik, die kannte ich bisher gar nicht.
Aber die ist ganz fest im Internet vertreten.
Aber was dazu passt, ist, alles, was neu oder unbekannt oder komplex ist, mhm, kann immer genutzt werden für Falschmeldungen. Mhm. Also generell wissenschaftliche Themen, die eine ferne Welt sind, die können so leicht für Desinformation genutzt werden, weil in diesen wissenschaftlichen Themen kann ich schnell mal was behaupten und der Laie, die Laien, die hat ja nicht den Einblick, ob es stimmt. Und ich sage da, wie dieser Prozess funktioniert. Ich kann solche Falschmeldungen häufig gut glaubhaft rüberbringen, indem ich Halbwissen nutze, nämlich einen Fachbegriff.
Wie mache ich das?
Ich nehme einen Fachbegriff, ja, den es tatsächlich gibt.
Ja.
Ich muss jetzt sagen, was Implantate betrifft, da kenne ich mich zu wenig aus. Da gibt es sicher auch gewisse Begriffe, aus dem Gehörgang oder aus der Technik, die real sind. Mhm. Dann nehme ich so einen Begriff und dann behaupte ich irgendwas rund um den Begriff. Aber für jemanden Außenstehenden, der das eine Wort nicht kennt, klingt die gesamte Behauptung glaubwürdig, weil da ist ein Wort drin, das kenne ich nicht. Ich gebe ein Beispiel, wo es ein bisschen leichter verständlich ist.
Okay, ja.
PCR-Test ist auch so ein bisschen. Jetzt hat nichts mit Hören zu tun, aber PCR-Tests, mittlerweile haben die meisten wahrscheinlich einen PCR-Test schon mal gemacht, mhm, auch in die Nase. Gibt es ja Unterschiede, aber auch die in die Nase, die nicht ganz angenehm sind, sagen wir mal so. Auf jeden Fall, bei den PCR-Tests gibt es auch viele Falschmeldungen. Und ich war mal auf einer Corona-Demo und da hat eine Frau zu mir gesagt, es war in Deutschland, sie hat Sorge vor den PCR-Tests, weil sie Angst hat, wenn das Stäbchen in die Nase geschoben wird, sinngemäß, dass ihre Blut-Hirn-Schranke verletzt wird. Und ich bin so da gestanden, habe mitgeschrieben und dachte so, aha, keine Ahnung, was...
Was eine Blut-Hirn-Schranke?
Genau, aber es hat sich mal so fachkundig angehört. Ich bin ja keine Medizinerin. Und dann habe ich mich natürlich zu Hause hingesetzt und habe das gegoogelt und habe gesehen, aha, Falschmeldung. Worauf ich hinaus will ist, das ist ein klassisches Beispiel. Das Wort Blut-Hirn-Schranke gibt es tatsächlich. Es ist ein medizinischer Begriff. Okay. Aber Mediziner, Medizinerinnen, die schütteln bei so einer Behauptung nur noch den Kopf, weil die Blut-Hirn-Schranke ist nicht in der Nase. Dementsprechend kann das Stäbchen da nichts verletzen. Also ich habe schon wirklich Vorträge vor medizinischem Personal gehalten und dann bringe ich das Beispiel. Und dann wird im Raum gelacht, weil das aus medizinischer Sicht so falsch ist, die Vorstellung. Aber worauf ich hinaus will, ist, das nennt man am Technobabble, dass man technische Begriffe nutzt, wo man eigentlich irgendwas plappert, aber für Außenstehende klingt das fachmännisch. Ja. Und die Technobabble, dieser Begriff, kommt eigentlich aus der Science Fiction, weil das ist eigentlich ein Trick vom Drehbuchschreiben, wie man die Handlung auch vorantreiben kann, nämlich man will irgendwie eine Zeitreise-Folge machen, aber niemand weiß, wie Zeitreisen gehen. Also erfinden die Drehbuchautoren, Autorinnen Sachen wie eine temporale Polarisation. Und das Publikum denkt sich, ah, das klingt super glaubwürdig. Das heißt, das ist der Witz vom Drehbuchschreiben.
Lassen wir uns da beeindrucken von diesem neuen Wort und ist in dem Gehirn beschäftigt?
Genau.
Was kann das sein?
Ja,
was meinen die damit?
Genau, also beim Zuhören denkt man sich, es klingt gut, also es klingt, das könnte stimmen. Und ich glaube, wenn man Falschmeldung, also wenn Technobabble bei Falschmeldung kommt, dann ist oft so die Gefahr, dass man denkt, die Person hat eine Ahnung. Also ich gebe ein Beispiel, wenn man solche wilden Gerüchte im Internet liest, das kennt man vielleicht, man liest solche Texte, auch ich, und man denkt sich zuerst, hä, ist da was dran? Und dann muss man googeln und sehen und Faktenchecks lesen und merkt, ach, da wird ein Wort schon wieder aus dem Kontext gerissen. Aber das Problem ist, der erste Eindruck, der ist mächtig.
Wer nimmt sich denn die Zeit und googelt das und schaut, ob es diese Wörter überhaupt wirklich gibt?
Oder es gibt ein ganz tolles Video, das kann ich wirklich empfehlen, von der Mai Thi Nguyen Kim, der Wissenschaftskommunikatorin.
Ja.
Die macht MyLab, den Kanal. Und die hat einmal in einem Video erklärt, die ist Chemikerin.
Mhm.
Und auch manche dieser unseriösen Behauptungen, die werden so mit chemischen Begriffen angereichert. Und das Chemiker und Chemikerin, die sind fassungslos, wie ihre Wissenschaft aus dem Kontext gerissen wird. Und wenn die das hören, dann hören die sofort, das ist Unsinn. Aber für die außenstehende Person, wenn ich nur genug Fachbegriffe reinhau, klingt es wissenschaftlich.
Professionell.
Genau. Und der Witz ist, da hilft ehrlich gesagt Bildung nicht wirklich weiter, weil selbst wenn ich gebildet bin, bin ich in der Regel, ich habe keine gute Allgemeinbildung haben, aber ich habe wahrscheinlich gute Allgemeinbildung, wenn ich gebildet bin und in einem oder zwei Feldern weiß ich wirklich Bescheid.
Mhm.
Aber die Welt ist so komplex, ich kann nicht in jedem Feld Bescheid wissen. Und am Ende, auch wenn wir schon beim Zuhören sind, vielleicht eines, am Ende muss ich schon sagen, am Ende ist es auch eine grobe Selbstüberschätzung zu glauben, man ist mit 3 Google-Suchen gescheiter als die tatsächlichen Fachleute. Das ist ja das wirklich Krasse. Es gibt ja Experten, Expertinnen wirklich auf Gebieten und dann gibt es irgendwelche Blogs. Und nur weil ich in irgendwelchen Blogs was gelesen habe, kann ich da nicht mithalten. Also worauf ich hinaus will ist, wenn wir versuchen, sachlich zu diskutieren, ist halt schon die Frage, wem höre ich zu und höre ich den ExpertInnen zu?
Mhm.
Natürlich kann man darüber streiten, woran erkenne ich ExpertInnen?
Mhm.
Können wir gerne auch alles diskutieren. Aber diese Bereitschaft, Expertise anzuerkennen und einen Unterschied zu machen, wer hat Expertise, wem höre ich zu, das glaube ich ist auch eine wichtige Voraussetzung für eine sachliche Debatte.
Wird das mehr? Gibt es jetzt plötzlich mehr Verschwörungstheorien als vor 10, 20, 30 Jahren?
Mhm.
Ist das jetzt mehr geworden?
Es ist schwer, man muss das immer historisch so ein bisschen
trennen.
Ja, man muss sich eher schauen, wenn man es im großen Zeitverlauf anschaut, dann wird es nicht mehr, weil da gibt es zum Beispiel den Michael Butter, der ist Amerikanist und hat das sich auch historisch angeschaut. Der zeigt sehr schön auf, dass vergangene Jahrhunderte viel verschwörungsaffiner waren. Dass dieses sehr wissenschaftliche Denken, dass es eher eine recht moderne Erfindung ist. Dass zum Beispiel auch historische Persönlichkeiten sehr wilde Vorstellungen teilweise hatten. Also dieses, wenn ich was behaupte, dass ich das belegen können muss oder dass ich sehr versuche, an Fakten orientiert zu kommunizieren, das ist eine relativ junge Erfindung unserer Zeit.
Mhm.
Aber, also im gesamthistorischen Blick sind wir eigentlich noch eine sehr aufgeklärte Gesellschaft. Wenn ich es auch vergleiche, ganz ein schlimmer Vergleich, aber mit der NS-Zeit, da waren Verschwörungsmythen noch viel üblicher, weil da gab es die große Verschwörungserzählung von der jüdischen Weltverschwörung. Also das kann schlimmer sein, als es jetzt ist. Aber ich würde so sagen, was schon auch Thema ist, dass Krisenzeiten wie eine Pandemie ein Nährboden sind. Das heißt, im ganz langen historischen Vergleich sind wir eigentlich eine aufgeklärte Gesellschaft, kann man zumindest viele Belege dafür identifizieren. Aber in den letzten wenigen Jahren ist eine besondere Phase, eine beunruhigende Phase wie die Pandemie, eigentlich ein Anlass für manche Verschwörungsmythen zu glauben. Und nur ganz kurz warum? Weil eine Krise die ist ja auch eine Verunsicherung. Und das ist, man nennt das einen Kontrollverlust. Man kann sagen, wenn Leute das Gefühl haben, ihnen wurde der Boden unter den Füßen weggezogen, von heute auf morgen gibt es plötzlich einen Lockdown oder ich habe Angst um meinen Job, dann kann das total beunruhigend sein. Und der Verschwörungsmythos, der hat die große Erklärung für alles. Das fühlt sich auch ziemlich gut an, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es durchschaut. Mhm. Und das Interessante ist, die Wissenschaft, die hat das schon vor der Corona-Zeit beobachtet, dass dieses Gefühl von Kontrolle auch etwas ist, das einem Verschwörungsmythen geben können. Zum Beispiel, wenn jemand plötzlich, wenn die Freundin einen verlässt oder wenn man den Job auf einmal verliert, kann es sein, dass manche solche Geschichten auf einmal attraktiver finden. Und nur ein letzter Satz, das ist interessant, weil wenn man sagt, dass Verschwörungsmythen Leuten Sicherheit geben, dann sieht man da auch, warum es so schwierig ist zu diskutieren. Weil Verschwörungsmythen und Falschmeldungen an sich, die sind ja nicht auf der inhaltlichen Ebene erfolgreich. Die funktionieren nicht auf der inhaltlichen Ebene. Vieles wäre leicht widerlegbar. Man könnte das recherchieren. Mhm. Man findet oft eigentlich mit ein, zwei Google-Suchen den Faktencheck. Das ist nicht immer leicht, aber manchmal geht es super schnell. Mhm. Wo die wirken, ist nicht die inhaltliche Ebene, sondern die emotionale Ebene.
Und das ist schwierig, als ob man gegen eine Wand läuft irgendwie.
Genau, und vor allem, wenn zum Beispiel die Verschwörungserzählung mir sagt, du, das Coronavirus, das gibt's nicht. Du musst dich da überhaupt nicht einschränken. Du kannst alle Leute treffen, du musst gar kein schlechtes Gewissen haben. Alles ist voll okay. Und jemand hat die Sehnsucht, Menschen wieder zu treffen. Dann werde ich ja bestätigt. Das heißt, ich höre, was ich hören möchte. Mhm. Und das Blöde ist, dass wenn man dann aber mit Fakten kommt und sagt, du, naja, das Virus ist schon echt und zum Beispiel ohne Impfung ist es ab einer gewissen Altersgruppe ist es durchaus gefährlich und da muss man aufpassen, dann ist die Realität der schierere Ort. Also worauf ich hinaus will ist, Verschwörungsmythen, die bestätigen mich, die erzählen mir das, was ich mir schon gedacht habe, oder sie geben mir das Gefühl, ich habe eine große Erklärung. Und das Blöde ist, dass die Realität, dass Fakten oft nicht so schön sind. Zum Beispiel muss man oft sagen, wir wissen es nicht. Das ist viel unangenehmer.
Ja.
Zum Beispiel, wir wissen bis heute nicht, wie dieses Coronavirus genau auf den Menschen übergesprungen ist. Es gibt unterschiedliche Theorien, aber es gibt keinen hundertprozentigen Beleg. Und die Verschwörungserzählung, die sagt, das war das Labor in Wuhan. Und das war dann der Bill Gates, weil der hat da irgendwas gemacht. Also da wird schon ein ganz genaues Konstrukt gezeichnet. Da wird aber vor allem Gewissheit vermittelt. Ja. Und das Blöde ist, dass die Realität oft ungewiss ist. Also mich wundert das nicht, dass solche Geschichten erfolgreich sind, weil sie Halt geben in einer Welt, die oft diesen Halt eigentlich nicht bietet.
Wir werden wahrscheinlich nie eine Welt ohne Gehässigkeiten und ohne Falschmeldungen haben. Das wird es nicht geben, aber kann es so eine Gesellschaft geben, in der es eine Spur besser wird? Kurze Antwort noch.
Ja, ich glaube auch, dass es möglich ist, das Internet da kompetenter zu nutzen, zum Beispiel eben genau das zu lernen. Ich gebe ein Beispiel, wenn in der WhatsApp-Familiengruppe sowas gepostet wird und man denkt sich, boah, jetzt kommt schon wieder so ein Unsinn, ist der erste Impuls zu schreiben, boah, jetzt kommt schon wieder so ein Unsinn, vor allen anderen. Lieber das Vier-Augen-Gespräch suchen. Man kann sogar auch auf WhatsApp einfach eine persönliche Nachricht schreiben und sagen, du, ich habe gesehen, du hast das gerade gepostet, das kam mir neulich auch unter und dann habe ich gemerkt, das ist falsch. Hier findest du den Faktencheck unter vier Augen, weil ich es der Person leichter mache, zuzuhören. Mhm. Oder ich kann die Person anrufen. Ich kann vielleicht sagen, du magst auf einen Kaffee gehen.
Ja, lass uns drüber reden.
Genau. Und das ist etwas, ich glaube nicht, wie du schon gesagt hast, es wird nie eine Welt ohne Aggression, ohne Beleidigung, auch ohne Falschheiten geben. Mhm. Wir sind Menschen. Aber ich glaube, es kann Situationen geben, wo wir eine Spur besser, einfühlsamer kommunizieren und wo wir auch als Gesellschaft wieder lernen, mit neuen Tools etwas geschickter umzugehen. Mhm. Das heißt nicht, dass es gut wird, aber es kann eine Spur besser sein.
Also jeder Einzelne von uns kann was dazu beitragen. Am besten im Vier-Augen-Gespräch, dass man die Stimme hört, dass man die Augen sieht und dann kann es vielleicht ein bisschen besser sein.
Genau. Und manchmal geht es auch nicht darum, dass man jemanden total überzeugt oder zu 100% erreicht. Das wäre natürlich immer das Schönste, wenn man weiß, Jemand hat zum Beispiel was Falsches geglaubt und dann versteht die Person, okay, sorry, das war falsch. Mhm. Aber manchmal, wenn es besonders wild ist oder wenn Seiten besonders erhitzt sind, manchmal ist schon viel erreicht, wenn man es schafft, die Beziehung weiterzuführen. Wenn man sich sagt, wenn man zum Beispiel auch sagt, wir sehen das anders, aber wir respektieren uns. Mhm. Das ist, oft wünscht man sich mehr, aber solange ich es schaffe, gewisse respektvolle Beziehungen am Leben zu halten, ist ehrlich gesagt schon mehr erreicht als in manchen Fällen, wo man das nicht mal mehr das gelingt. Mhm. Und ich glaube, diese realistischen Ziele, die kann man sich setzen.
Gutes Schlusswort. Danke. Also, immer Fragen stellen, hinhören, zuhören und das Vier-Augen-Gespräch suchen. Dankeschön, Ingrid Brodnik. Sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank. Danke Ihnen. Bis zum nächsten Podcast Hörgespräche. Wiedersehen.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Ich finde, als jetzt die Lokale wieder aufgemacht haben und die Kaffeehäuser aufgemacht haben, bin ich noch im Kaffeehaus gesessen und ich habe einfach so Menschen in der Entfernung reden gehört und so Geklapper von Geschirr und das fand ich sehr schön.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Ich glaube, dass Zuhören nicht nur die technische oder medizinische Fähigkeit bedeutet, hören zu können, sondern dem Gegenüber auch Aufmerksamkeit schenken zu wollen.
Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen?
Ich glaube, dass mein Leben sicher anders verlaufen wäre ohne Gehör, weil man ja sehr viel über diese auch beiläufigen Gespräche mitnimmt, aufnimmt. Gleichzeitig muss ich sagen, bin ich ein Mensch, die sehr viel liest, auch sehr viel im Internet liest. Und das ist ein Ort, wo ich teilweise auch einfach sehr schriftlich unterwegs bin.